Hart gecheckt. Der OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren euch Thomas Neumeier und Hans-Jürgen Ziegler.
Servus liebe Eishockey-Freunde, es wird wieder mal hart gecheckt und zwar im OVB Star Bulls Podcast mit allem rund um die Star Bulls Rosenheim in der DEL2. Diesmal gibt es die 28. Folge, aufgezeichnet am 11. März 2024. Mein Name ist Thomas Neumeier von der OVB Sportredaktion. An meiner Seite auch diesmal Marinus Obermeier, unser OVB Sportvolo. Servus Marinus.
Servus Thomas.
Die Star Bulls stehen kurz vor dem Start in die Playdowns, die am Mittwoch, 13. März, mit dem Heimspiel um 19.30 Uhr gegen die Bietigheim Steelers beginnen. Darüber und vieles mehr besprechen wir mit unserem heutigen Gast, einem Mann, der erst seit wenigen Wochen den Dress der Star Bulls Rosenheim überstreift. Herzlich willkommen bei Hart gecheckt, lieber Dominik Tiffels.
Ja, servus, schön, dass ich dabei sein darf.
Uns freut es sehr, dass du dabei bist. Es ist bei uns so üblich, Dominik, dass sich der Gast selbst mit zwei, drei kleinen Sätzen persönlich vorstellt und wir freuen uns auf deine Vorstellung.
Ja, Dominik Tiffels, geboren in Köln, 30 Jahre alt, wie du schon gesagt hast, seit kurzem jetzt in Rosenheim und ja, das reicht glaube ich erstmal.
Wir erfahren noch mehr von dir, das reicht, genau, da kommt noch mehr. Wir steigen gleich ein ins erste Drittel und unser Podcast ist in drei Abschnitte aufgeteilt. Nach dem Warm-up geht es ins erste Drittel und hier gibt es zunächst einmal unsere Starting Six. Das sind sechs Entweder-Oder-Fragen und die erste Frage ist rheinischer Sauerbraten oder Nudeln beim Giuseppe?
Ja, Nudeln bei Giuseppe dann tatsächlich. Ja,
momentan sowieso, oder?
Momentan sowieso und auch weil ich Vegetarier bin, deswegen.
Bitte. Okay, ja. Interessant.
Poldi oder Schweini?
Poldi, Prinz Poldi.
Ja, Prinz Poldi, du hast ihn selbst auch kennengelernt, er ist, glaube ich, ein großer Eishockey-Fan.
Genau, ab und zu mal bei den Kölner Haien gewesen und dann vor ein paar Jahren, als wir das Wintergame in Köln hatten, war er auch in der Halle und oder im Stadion und bei uns in der Kabine und da konnten wir dann auch mal nach dem Training kurz mit ihm quatschen.
Ja, schon einmal einen Poldi-Döner gegessen?
Auch schon gegessen, ja.
Gut, dann wird es ganz speziell. Cat Ballou oder Casala?
Ah, Cat Ballou.
Das sind zwei kölnische Mundart-Bands, die, glaube ich, momentan sehr, sehr erfolgreich touren, oder?
Ja, Karnevalszeit überhaupt. Und Cat Ballou würde ich ja da jetzt als Favorit nehmen.
Was? Sharky oder Bulli?
Geh natürlich mit dem Bulli jetzt. Richtige Antwort. Ja, da gibt es ja keine.
Also Sharky ist ein bisschen beweglicher.
Auf das stimmt, ja, den Sharky Dance da im letzten Drittel. Vielleicht kriegen wir es ja mit dem Bulli auch noch hin, wer weiß.
Ja, vielleicht mit dem Wacky, der ist nochmal ein bisschen.
Ja, das sind die zwei.
Ah ja, genau. Bulli ist der mit zwei und Wacky ist der eine. Ja, okay. Genau.
Ganz speziell, Kleinköln oder Glapsmühle?
Bei Kleinköln bin ich jetzt überfragt. Boah. Ja, ist jetzt wahrscheinlich beides nicht so meine. Ja, Bars, Diskotheken. Ja. Ich würde dann wahrscheinlich Klapsmühle nehmen, weil da war ich wahrscheinlich schon mal.
Okay, zwei Kölner Lokale für die Nicht-Insider. Ja. Zwei Kölner Lokale und da ist am Wochenende immer einiges los.
Passt, kommen wir zur letzten Frage. Wir haben gesehen, du und deine Frau erwarten ein Kind. Was wünschst du dir lieber, Bube oder Mädel?
Wünschen ist wahrscheinlich das falsche Wort dafür. Wir wissen es schon und es wird Mädel. Tatsächlich.
Vielleicht der Eishockey-Spielerin jetzt. Frauen-Eishockey ist auch stark im Kommen.
Auf jeden Fall.
Gut, normalerweise besprechen wir immer im ersten Drittel die Spiele vom Wochenende. Jetzt war da mal nichts für euch. Wie hast denn du das letzte Wochenende dann verbracht?
Ja, das letzte Wochenende, wir haben trainiert. Wir hatten, also sprechen wir jetzt, heute ist Montag, jetzt der vergangene Sonntag, den hatten wir frei. Und wie gesagt, am Samstag, Freitag haben wir uns, vorbereitet auf die kommenden Spiele, haben wir noch mal ein bisschen regeneriert und jetzt seit heute und morgen dann voller Fokus auf das Spiel am Mittwoch.
Und auf Nacht mal die Füße hochgelegt.
Ja, auch. Also die Saison haben wir dann abgeschlossen und dann hat man noch mal kurz Zeit durchzuschnaufen, die Saison auch noch mal Revue passieren zu lassen und wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt die knapp anderthalb Wochen dann Zeit hatten, geht das natürlich auch vom Trainingsablauf und genug Zeit, um das auf das Spiel vorzubereiten, haben wir dann auch.
Du hast die eineinhalb Wochen gerade schon angesprochen. 10 Tage zwischen zwei Spielen ist im Eishockey nicht unbedingt Alltag. Ist das ungewohnt lange oder ist es einmal schön, mal richtig Pause zu haben?
Ja, es kommt immer darauf an. Am besten kann man die Frage immer beantworten dann nach dem ersten Spiel wieder, nach dem ersten Playdown-Spiel. Wenn es gut läuft, sagt man, die 10 Tage waren gut, man konnte sich gut regenerieren. Wenn es nicht gut läuft, dann hätte man vielleicht sagen können, spielen wir direkt weiter. Von daher, ich glaube, wir hätten uns gewünscht, oder ich hätte mir gewünscht, dass wir direkt weitergespielt hätten, weil wir doch ganz guten Lauf dann am Ende hatten und den Schwung mitzunehmen und alles. So hatten wir jetzt Zeit, ein bisschen zu regenerieren. Und man hat natürlich auch viel Zeit, um sich auf den Gegner einzustellen. Und beides hat seine Vor- und Nachteile. Von daher sehen wir dann am Mittwoch, was besser war.
Was tust du, dass der Fokus nicht verloren geht?
Ja gut, wir haben ja, wie schon gesagt, wir haben Training. Und man hat natürlich auch Zeit, sich das Line-up von Bietigheim, vom Gegner, dann nochmal genau anzuschauen. Gerade für mich, ich habe jetzt einmal gegen Bietigheim gespielt. Die Jungs haben natürlich schon öfter gegen Bietigheim gespielt. Ich glaube, sogar in der Vorbereitung auch.
Mhm, ja.
Genau, und für mich, ich habe nochmal, das Line-up bin ich nochmal durchgegangen. Als Verteidiger guckt man dann doch nochmal, welcher Stürmer ist da besonders auffällig. So Sachen dann. Und den Rest machen wir dann wirklich als Mannschaft in der Kabine, um uns vorzubereiten.
Wer ist denn auffällig?
Ja gut.
Klär uns mal auf.
Man guckt natürlich gerade auf die Topscorer, die Jungs, die am meisten Tore geschossen haben. Das sind jetzt in Bietigheim gerade der Preibig. Die Aussprache, weiß ich jetzt nicht, ob ich hier richtig habe, der Jack
Dormus,
genau, und dann der Cressy.
Ja.
Die drei sind da mit den Toren weit vorne. Das schaut man sich als gerade als Verteidiger natürlich nochmal an, wenn man dann gegen die auf dem Eis steht, dass man einfach Bescheid weiß, okay, die schießen auch mal gerne, öfter vielleicht. Und da schaut man sich die Line-Up dann nochmal an.
Kleiner Tipp, einer mit Topscorer-Qualitäten war jetzt lang nicht dabei, Brad Velichka, der ist wieder im Kommen. Also auch nochmal bitte vormerken.
Ja, wie gesagt, wir werden auch nochmal als Mannschaft natürlich detailliert in die Aufstellung reingehen und haben auch in der Kabine da unsere ganzen Statistiken und Daten, da werden wir schon bestmöglichst vorbereitet.
Jawohl, schauen wir doch erstmal zurück auf deine Saison, die ja durchaus turbulent war. Du bist im Sommer nach Bayreuth gewechselt, dann war auf einmal die DL2-Lizenz weg. Was geht da bei einem Spieler vor, was denkt man sich da?
Ja, du hast schon angesprochen, also sehr turbulent. Ich muss da ein bisschen ausschweifen, glaube ich, weil nach Bayreuth zu gehen, man hat ja auch in der Vergangenheit öfter mal gehört, dass da in Bayreuth doch sehr turbulent ist. Für mich war es damals oder im Sommer, wo ich in Bayreuth unterschrieben habe, wirklich ein Wunsch oder die Wahl von mir, nach Bayreuth zu gehen. Hätte durchaus auch ein, zwei andere Sachen gehabt, aber für mich war damals die Entscheidung, nach Bayreuth zu gehen, der Trainer. Rich Czernomatz, den ich schon in Frankfurt hatte, und ich wollte damals einfach unbedingt unterm Czerno nochmal spielen oder wieder spielen. Und dann als die erste Nachricht kam mit der Lizenzierung, dass da Probleme gibt, war natürlich auf jeden Fall ein Schock. Hatte in dem Sommer auch geheiratet und man kann sich vorstellen, was das mit einem macht, und Umzug stand auch bevor und alles, also sehr, sehr turbulent. Als dann die Nachricht kam, dass es dann doch erstmal in die Saison geht, beziehungsweise dann kam ja die Nachricht, dass es in der Oberliga weitergeht und nicht in der DL2, hatte ich mich auch dazu entschieden zu bleiben, auch aus dem Grund, dass zu dem Zeitpunkt natürlich schon schwer war, einen anderen DL2-Verein zu finden, der einen dann so kurzfristig aufnimmt, und da spielen ja auch immer andere Sachen noch eine Rolle, wie Vertragssituation und so. Ja, und deswegen bin ich dann in Bayreuth geblieben. Aber es war natürlich nicht der Wunsch, den ich mir erhofft habe, oder den Start, den ich mir gewünscht hatte in Bayreuth.
Wie hast du denn erlebt, wie dann so ein Oberliga-Team aus dem Nichts raus entstanden ist?
Ja, also ich glaube, das hat man ja auch an den Ergebnissen gesehen, dass die Mannschaft gut zusammengestellt worden ist dafür, dass das alles so kurzfristig passiert ist. Und es ist natürlich auch schwer für einen Verein, da dann Jungs zu finden, die den Schritt mit in die Oberliga machen. Und aber nichtsdestotrotz hat man ja an den Ergebnissen gesehen und an dem Tabellenplatz, was wir da erreicht haben und hätten erreichen können auch wahrscheinlich. Und von daher hat da die sportliche Abteilung, Trainer, wie auch immer, sportlicher Leiter, einen guten Job gemacht, da eine Mannschaft noch aufs Eis zu stellen.
Du hast schon gesagt, sportlich lief es eigentlich sehr gut. Finanziell war trotzdem irgendwann einfach die Luft raus. Wie hast du denn deine letzten Tage dann in Franken erlebt?
Ja, es war auch sehr turbulent, weil, und das ist auch kein Geheimnis, glaube ich, ich hatte eine Ausstiegsklausel in meinem Vertrag. Das hatte ich mir damals im Sommer reinschreiben lassen, einfach aus diesem Grund, weil man natürlich nicht wusste, wie es da in Bayreuth weitergeht. Die Lizenz wurde entzogen. Wir starten jetzt erstmal in der Oberliga. Deswegen hatte ich mir damals die Ausstiegsklausel in den Vertrag reinschreiben lassen. Und dann meine letzten Tage waren sehr stressig. Also ich war viel am Telefon. Ich habe ja noch den Absprung geschafft, sage ich jetzt mal, eine Woche vor dem Insolvenzverfahren oder vor der Insolvenzanmeldung den Verein zu verlassen. Und das war tatsächlich dann auch der letzte beziehungsweise vorletzte Tag vor meiner Ausstiegsklausel. Mhm. Und da sitzt man dann natürlich viel am Handy, spricht mit Trainern, spricht mit dem persönlich mit dem Agenten, natürlich auch mit der Family, was möglich ist. Und so kam es dann dazu, dass ich ja wirklich am Deadline-Tag oder in der letzten Stunde dann den Vertrag in Rosenheim unterschrieben habe.
Konnte man jetzt gar nicht oder nicht einfach vorstellen, weil, wie gesagt, frisch verheiratet, Kind im Anmarsch, man muss das ja mit der Frau alles abklären. Berater, Vereine und so weiter, 24/7 Telefon, oder?
Genau, wir hatten ja auch noch sonntags Spieltag in Passau und das Spiel war auch relativ spät und dann saß ich eigentlich die ganze Busfahrt am Handy, konnte natürlich schlecht telefonieren und dann aber nochmal der Montag, wo immer trainingsfrei ist und das war der letzte Tag und an dem Tag, man ruft ja auch Freunde an, man ruft den Bruder an, was die richtige Entscheidung ist, weil zu dem Zeitpunkt war ja auch noch keine Insolvenz da. Ja. Von daher war es natürlich eine Entscheidung, aber am Ende war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Aber trotzdem ist es stressig und wie du schon sagtest, man redet natürlich auch mit der Frau, Umzug, Schwangerschaft, da hängt ja auch nochmal einiges hinter. Wir hatten uns da ganz gut vorbereitet in Bayreuth eigentlich schon mit, was alles zu einer Schwangerschaft dazugehört. Und aber am Ende, wie gesagt, richtige Entscheidung gewesen und die Star Bulls sind da auch echt auf mich und meine Frau zugekommen und haben uns da auch geholfen und deswegen war die Entscheidung dann am Ende die richtige.
Jetzt hast du schon fast vorweggenommen. Rosenheim, was hat denn den Ausschlag für Rosenheim gegeben?
Ja, grundsätzlich war es für mich natürlich dann auch nochmal sportlich ein Punkt, wo ich sage, okay, ein DL2-Verein meldet sich, würde einen gerne haben. Das ist natürlich, ich glaube, jeder Sportler würde gerne immer das Bestmöglichste rausholen oder in der höchstmöglichen Liga spielen. Das war natürlich so der eine Punkt, wo ich mir einfach nochmal auch selber beweisen möchte, weil ich ja damals auch in Bayreuth eigentlich für die zweite Liga unterschrieben hatte. Und der andere Punkt war halt das Organisatorische, wie gesagt, Rosenheim hat mir da echt und mir und meiner Frau gut geholfen, weil so ein Umzug, den macht man ja auch nicht von jetzt auf gleich. Ja. Und da haben die uns echt gut unter die Arme gegriffen.
Bist du da jetzt schon Umzugsprofi?
Mittlerweile ja. als Profisportler kommt es, glaube ich, öfter vor, dass man auch mal umziehen muss. Und ich weiß ja schon, die einen oder anderen Tricks kenne ich jetzt mittlerweile. Ich würde gerne nicht so oft umziehen, aber kommt doch mal vor und wer weiß, vielleicht bleibe ich ja hier in Rosenheim auch was länger, dass ich jetzt erstmal nicht mehr umziehen muss.
Schabst du deine Möbel selbst zusammen?
Auch.
Okay. Also, oder ist die Verletzungsgefahr zu groß?
Also Verletzungsgefahr nicht. Ich glaube, ich habe keine zwei linken Hände. Okay. Das kriege ich schon ganz gut hin, aber Hilfe ist immer gut.
Im Gegensatz zu mir.
Berlinus. Du bist ja während der Saison nach Rosenheim gekommen. Der Umzug war sehr stressig, hast du selbst gesagt. Wie schnell fasst man denn in so einer neuen Mannschaft dann Fuß?
Ja, das war auch ein Punkt, der mir zugute kam. Ich kenne schon recht viele Jungs hier in Rosenheim. Ich habe mit dem Lukas Laub in den Jungadlern zusammengespielt. Wir sind in eine Klasse gegangen, eine Schule zusammen besucht. Den Stefan Tramm kenne ich aus Kassel, Jetzt muss ich überlegen, wen noch. Den Hauni kenne ich. CJ habe ich mit in Frankfurt zusammen mitgespielt. Dennis Cheverin kenne ich schon. Also da sind schon einige Jungs dabei gewesen, die ich auch besser kenne, als nur gegeneinander zu spielen. Und die anderen Jungs sind auch alle super. Also da kommt man relativ schnell dann in die Truppe rein. Mhm. Und es war halt auch recht gut, dass das nächste Spiel oder das erste Spiel für mich relativ schnell kam. Deswegen, da bist du so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Und die Jungs haben mich super aufgenommen und habe mich von Anfang an wohlgefühlt.
Wir kommen zwar dann noch dazu, wir haben alle Namen, mit denen du gespielt hast, aber mit Lukas Laube in einer Klasse.
Ja.
Wie hat der Lehrer gelitten?
Sehr, aber wir beide haben, glaube ich, auch ein bisschen gelitten darunter oder unsere schulische Laufbahn erstmal. Ich glaube, am Ende jetzt hat es für beide funktioniert, aber ich glaube, ich muss keinem erzählen, mit 18 bei den Jungadlern zu spielen und dann in eine Schule zusammenzugehen, in eine Klasse. Wir hatten noch einen anderen Teamkollegen, Marcel Kurt, der bei uns in der Klasse war, also drei Spieler in einer Klasse, das... da haben beide gelitten, beide Parteien.
Da ist rund gegangen.
Ja.
Komm mal zurück ins Hier und Jetzt. Was hast du dir denn von Rosenheim erwartet, als du hierher gekommen bist?
Jetzt vom Sportlichen her oder jetzt so allgemein?
Allgemein vom Umfeld, von der Stadt.
Also allgemein oder sportlich auch. Ich habe ewig nicht mehr in Rosenheim gespielt. Also ich glaube damals mit den Jungadlern war tatsächlich das letzte Mal, dass wir hier gespielt haben. Oder ich. Und deswegen kannte ich das halt nur noch so grob. Aber wo ich hier hingekommen bin, ich muss sagen, Kabine, also was hier für die Mannschaft gemacht wird, Kabine ist top. Also da muss Rosenheim sich nicht vor keinem DL2-Ligisten verstecken. Es wird viel gemacht für die Jungs. Du hast alle Möglichkeiten, dich top aufs Training oder auf die Spiele vorzubereiten. Dann bei meinem ersten Spiel natürlich die Fans, kannte ich so auch nicht oder wusste ich halt nicht aus Erfahrung her, aber mein immer volles Stadion jetzt, das ist natürlich auch super. Ich glaube, was zweitbeste Zuschauerschnitt der Liga als Aufsteiger, das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, gerade in so einer ersten Saison. Und da haben sich meine Erwartungen übertroffen, beziehungsweise waren durchaus positiv. Und ich glaube, von der Stadt her, da kann man auch nicht meckern. Auch eine sehr schöne Stadt. Und deswegen, wir fühlen uns wohl in Rosenheim und auch hier ich in der Kabine. Und von daher ist alles gut.
Gut, dann schließen wir das erste Drittel ab. Dominik, zweites Drittel. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen hinter die Fassade geblickt, aber jetzt wird es natürlich noch persönlicher. Und zunächst kriegst du ein paar Sätze, die du vervollständigen sollst. Der erste ist, wenn ich meinen Bruder mal geärgert habe, dann?
Dann ist mein Bruder ausgerastet.
Er ist zwei Jahre jünger?
Ja, knapp 15 Monate sind wir auseinander. Und damals war mein Bruder sehr hitzköpfig. Und wahrscheinlich zu Leidwesen unserer Eltern ist da sehr heiß hergegangen.
Meine beste Karnevalsverkleidung war?
Auch schwer, weil ich wahrscheinlich nicht so der richtige Kölner Karnevalist bin, der sich da sehr viel Mühe gibt. Ich bin dann doch der Bequemere, wo es dann auch der Jahreszeit entsprechend eher einfach gemacht wird und eher so ein Overall, also ich glaube Astronaut oder so wahrscheinlich dann.
Okay, nicht irgendwas, wo man gut untertauchen kann.
Nee, aber was halt bequem ist und wo man auch für die Jahreszeit sich dementsprechend irgendwie eine Jacke drunter ziehen kann.
Okay, der nächste Satz. Wenn Bayer Leverkusen Fußballmeister wird, dann?
Ist mir egal.
Also, auch als FC-Fan?
Auch als FC-Fan. Hauptsache der FC bleibt in der Liga.
Der stimmt, Prioritäten setzen.
Stimmt, ja. Obwohl Hagen Keißler aus Düsseldorf stammt,
sind wir trotzdem, kommen wir gut miteinander aus.
Also die Rivalität ist schon groß, Köln-Düsseldorf, ja?
Sehr groß. Also jetzt mit dem Hagen nicht. Ich bin ja in einer Mannschaft und da ist alles gut. Aber sonst, die Rivalität ist natürlich sehr groß, ja.
Als mein Bruder Deutschland ins WM-Finale geschossen hat, da?
Gänsehaut. Also wir waren, ich war zu Hause, hab's vom Fernsehen geschaut, ja, Gänsehaut. Also egal, wer es geschossen hätte, aber als wenn es der Bruder schießt, dann ist natürlich schon nochmal ganz anderes.
Okay. Ja, besonderes Erlebnis. Bleiben wir gleich dabei. Wie war das denn früher so im Hause Tiffels mit zwei Eishockey-verrückten Jungs?
Ja, heiß hergegangen, glaube ich. Wie schon gesagt, ich glaube, unsere Eltern waren da die Leidtragenden, aber es ist natürlich, also beide Eishockey gespielt. Ja, ich glaube, wir haben auch keine Minute nicht Eishockey gespielt, ob es draußen war oder dann doch in der Wohnung. Und ja, haben uns da beide, ja, man hatte immer einen, mit dem man spielen konnte. Also es war ja Eishockey den ganzen Tag.
Und der Bruder musste, da er ja 15 Monate jünger war, sich immer orientieren und hat ihm vielleicht für später auch geholfen.
Ja? Wer weiß, ja. Da müssen wir ihn mal fragen, aber er hat schon immer versucht, mehr zu können als ich, weil er ja der Kleinere war. Und wer weiß, vielleicht hat es ihm echt geholfen.
Ihr habt beide damals beim Krefelder e.V. angefangen und da kommen wir schon zu einem Teamkollegen, mit dem du damals schon zusammen gespielt hast, in der U12, nicht nur mit deinem Bruder Frederik, sondern auch mit Dennis Severin.
Genau, ja. Dennis, ja, krass, dass es, ich wusste jetzt gar nicht mehr, dass es so lang schon her ist, U12. Wahnsinn, ja. Und wie gesagt, als ich dann hier in Rosenheim kam, war Dennis natürlich auch einer der ersten, ja, mit dem man sich so ein bisschen mehr unterhält. Und ja, ist wie die Wege sich, wie klein die Welt ist, dass man dann irgendwann wieder zusammenkommt. Wahnsinn.
Vor allem die Eishockey-Welt. Ja. Wir haben da auch geschaut, das war quasi der 10-jährige Dominik Tiffels und der 8-jährige Dennis Severin.
Wahnsinn.
unser Blick ist aber auch gegangen auf die Saison 2006, 2007. Damals U14 habt ihr gespielt. Dominik Tiffels wird gelistet als Verteidiger mit 52 Toren und 50 Vorlagen in 19 Spielen.
ja, wenn das die Statistik sagt. Was hast du gesagt,
2006, 2007, okay. U14.
U14.
Du sprichst nicht dagegen, oder?
Ich sprich nicht dagegen, ne? Das ist eine super Statistik. Aber damals noch als Stürmer, glaube ich.
Das Achso, okay,
war, ja, das war Stürmer, das war kein Verteidiger, genau.
Ja, aber der Bruder hat, also jetzt rechnen wir mal hoch, das sind 102 Punkte. Mhm. Der Bruder ist auf 106 gekommen.
Ja. Da hat schon seine Qualitäten bewiesen.
2008 seid ihr dann nach Köln, habt Schüler Bundesliga gespielt. Da waren es dann nicht die Tore und Vorlagen, sondern die Strafminuten, die aufgefallen sind. 34 Spiele, 110 Strafminuten. Was war da los?
Ja, das hängt wahrscheinlich an unseren Trainern so ein bisschen damals in Köln. Wir hatten für die Zeit, gerade in dem Alter, echt zwei gute Typen als Trainer. Und die da alles aus dem Alter rausgeholt haben und vielleicht auch ein bisschen mehr. Mhm. Und unser Cheftrainer damals auch sehr hitzköpfig, Bernd Arnold, glaube ich. Und ja, da lässt man sich als Spieler natürlich auch ein bisschen verleiten und ja, macht vielleicht die eine oder andere Strafe auch mal mehr.
Man ist 14, 15, da, genau, da schießt man manchmal übers Ziel.
Genau.
Was dann aber nicht ausbleibt, 3 Jahre Jungadler Mannheim für einen Spieler, der besondere Qualitäten hat, von 2010 bis 2013 mit 2 deutschen Meistertiteln und mit ganz bekannten Namen. Leon Dreiseitel war dabei, Dominik Cahun, Marc Michaelis, alle jetzt im Ausland, alle deutsche Nationalspieler mit großen Meriten. Wie war denn die Zeit?
Ja, ich glaube, ich muss, ja, doch, vielleicht muss ich das, also Jungadler Mannheim ist natürlich in Deutschland, ja, Name. Ich glaube, jeder Jugendspieler hat ja, den Wunsch, vielleicht damals zu spielen. Die Organisation da, ob es das Sportliche ist, ob es auch die Schule, die schulische Seite ist einfach top. War damals das Beste, was es gibt. Und ja, es hat einfach mega viel Spaß gemacht. Du hast gerade schon die ganzen Namen gesagt, mit denen ich zusammengespielt habe. Wenn man sich überhaupt mal anschaut, wer alles bei den Jungadlern gespielt hat, wie viele da jetzt in der DEL rumlaufen oder in der DL2 oder halt auch im Ausland, egal wo, das ist schon Wahnsinn. Ja. Da hat der Helmut de Raaf sehr gute Arbeit geleistet und das ganze Umfeld natürlich auch.
Damals waren auch zwei aktuelle Teamkollegen von dir dabei, Lukas Laub und Stefan Reiter. Über Laub haben wir ja schon geredet. Was waren so deine Erinnerungen an Stefan Reiter?
Ja, genau, Stefan Reiter, den hatte ich eben vergessen. Aber ich glaube, der Stefan ist später dazugekommen, war natürlich auch noch was jünger. Von daher, aber haben zusammen im Internat gelebt und ja, es muss ja auch, glaube ich, keinem erzählen, wenn da 15 Eishockey-Jungs auf einer Etage wohnen, wie es dazu geht. Ja, wir haben uns super verstanden und ja, auch wieder, Eishockey-Welt ist klein, jetzt spielen wir in Rosenheim zusammen, also ist Wahnsinn.
In dieser Zeit hast du dann auch Länderspiele gemacht, du hast die U18-Weltmeisterschaft gespielt in Tschechien. Mit deinem Bruder, mit Dreisaitl, Mika Huhn, Eisenschmidt, Dennis Schäferin war mit dabei. Ihr seid Sechster geworden, starker Sechster, habt Russland und die Schweiz geschlagen.
Genau, wir haben, ich glaube, die Russen haben wir, ich glaube, wir haben zweimal gegen die Russen sogar gespielt.
Im Spiel um Platz 5 dann verloren.
Genau, und in der Gruppenphase haben wir gewonnen.
Genau.
Und dann, ja, das Viertelfinalspiel oder wie auch immer haben wir dann verloren. Ja, aber für die U18, ja, Top 6 oder 6er Platz ist, glaube ich, super gewesen.
Das Viertelfinale habt ihr gegen Finnland verloren, glaube ich.
Okay.
0-8. Bleibt da irgendwas gegenüber Finnen?
Nee, gar nicht.
Kleine Fangfrage.
Ich glaube, mittlerweile hat sich das ja auch ein bisschen, obwohl ich weiß gar nicht, wie die U18 jetzt abgeschnitten hatte, aber das deutsche Eishockey hat sich ja seitdem auch deutlich verbessert.
Ja, ich denke mal, das war dann so die Mannschaft, wo auch vieles dann verbessert wurde.
Ja, und vor allen Dingen, wenn man überlegt, ich glaube, wenn man sich den Kader anschaut, waren halt auch viele jüngere Jahrgänge dabei. Die 95er-Jahrgänge, die du gerade angesprochen hattest, mit Dreisaitl, Kahun, Tiffels, Schäferin. Und das waren ja alles die 95er-Jahrgänge, obwohl es ja eine 94er-Jahrgang-WM war. Ja, und jetzt, wie gesagt, die Jungs sind jetzt alles Nationalspieler und seitdem hat sich das deutsche Eishockey auf jeden Fall deutlich verbessert. Ja.
Du bist dann danach den Weg nach Nordamerika gegangen. Wie kam es denn dazu?
Da kam es zu, weil mein Bruder hatte den Weg ja schon ein Jahr früher eingeschlagen. Und ich habe dann den gleichen Weg versucht, hatte ja einfach Lust darauf. Ist natürlich nochmal eine ganz andere Mentalität. Man lernt ein anderes Land kennen. Man lernt sportlich, ist natürlich auch ganz anderes Eishockey da drüben und für mich war es einfach spannend, hatte dann aber auch schnell gemerkt oder nach dem einen Jahr, dass ich doch lieber wieder zurück nach Deutschland möchte und dann habe ich auch nach dem einen Jahr direkt dann damals in Mannheim meinen ersten Profivertrag unterschrieben.
Es gibt Zufälle in der kleinen Eishockey-Welt. Du hast für die Minnesota Wilderness gespielt, das war in der North American Hockey League. Genau. In dieser Saison haben in der gleichen Liga gespielt Lukas Laub für die Odessa Jackalopes und Dennis Schäferin für Minnesota Magicians.
Ja, ich glaube sogar, der Luki hat dann auch nochmal für die Magicians gespielt in Minnesota. Ja. Ich weiß gar nicht, wie oft unsere Wege sich jetzt schon gekreuzt haben. Zufälle. Ja,
aber immer wieder interessant,
wie das so verstanden geht. Ja, vor allen Dingen die Magicians, die in der gleichen Division waren wie mein Team. Und da hat man dann schon 6-7 Mal gegeneinander gespielt. Also ja, Dennis und ich, wir kennen schon lange.
Das ist Wahnsinn. Die Jungs, die mit 8 und mit 10 Jahren in Krefeld zusammengespielt haben, auf einmal spielen die in Amerika, in verschiedenen Vereinen in derselben Liga.
Wahnsinn.
In dem Jahr gab es dann auch noch eine Nachwuchs-WM mit der U20 in Schweden. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, ihr habt damals Tschechien besiegt, musstet aber gegen Norwegen um den Klassenerhalt kämpfen.
Ja, genau. Ja, wir haben das. Man braucht ja immer so ein Spiel, sagt man, muss man mindestens gewinnen, um in die Playoff-Phase zu kommen. Wir haben es dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, gegen wen wir verloren haben, damit wir es nicht geschafft haben, weil die Konstellation dann anders war. Aber ja, wir haben es dann in der Relegation gegen Norwegen, hast du gesagt, ne?
Ja.
Ja, haben wir es dann geschafft. Ich weiß gar nicht, ob in 2 Spielen oder 3 Spielen.
Drei
waren es. Ist ja auch eine Best-of-3-Serie gewesen. Damals dann auch mit Leon Dreisaitl, der, ich glaube, im ersten Spiel oder zweiten Spiel gesperrt worden ist, der uns dann gefehlt hat. Hauptsache die Klasse gehalten für die nächsten Jahrgänge. Das ist ja doch auch als älterer Jahrgang willst du natürlich, dass der jüngere Jahrgang dann auch wieder in der A-Gruppe spielt, um einfach gegen die Besten der Welt und einfach diese Erfahrung mitzumachen, ja, auf dem Top-Level, wenn man sich die Kader anschaut von den Amerikanern, Kanadiern, Schweden, Finnen, wer dann da alles mitspielt, die jetzt alles oder zum größten Teil alle in der NHL spielen. Deswegen war es für uns ein Riesenerfolg dann, der Klassenerhalt.
Ich habe mir die Spielerlisten angeschaut oder gerade bei den Spielen. Jack Eichel bei USA, Zadorov bei Russland, dann bei Schweden, Burakovsky, Wennberg, die jetzt mit Philipp Grubauer in Seattle zusammengespielt haben. Da ist einiges dabei. Ich habe Tschechien geschlagen, David Pastrnak war da mit dabei.
Sagt mir auch was, ja.
Und Trainer bei der U20 in Rosenheim, ein ehemaliger Rosenheimer Meisterkapitän, Ernst Höfner war euer Trainer.
Genau, war unser Trainer, wurde unterstützt vom damaligen Herren-Nationaltrainer Pat Cortina.
Mhm. Klaus Merck war mit dabei.
Klaus Merck auch als Torwarttrainer, genau.
Ja. Ja. Wie war Ernst Höfner so als Nationaltrainer? In Rosenheim Legende auch, ja. Also Legende.
Ja, der Ernst, ich glaube, der hat den Jahrgang, also in allen Jahrgängen hatte man den als Trainer irgendwie mal von der U16 hoch. Von daher, wie war er? Ja, schon harter Trainer, aber auch fair. Und ja. In Rosenheim Legende, wie du schon gesagt hast.
Ja, gewusst, wovon er spricht. Ja. Die Zahlen und Erfolge sprechen ja für ihn.
Klar.
Ja, du bist dann wieder nach Deutschland zurück, hast den Vertrag in Mannheim unterschrieben, hast dann hauptsächlich in Heilbronn gespielt.
Genau,
als DL2, genau. Und dann warst du in Hamburg in der DL unter Serge Aubin und Stéphane Richer. Die sind jetzt mit den Eisbären ganz weit vorne mit dabei. Aber ich glaube, nicht nur dahingehend ruht dein Blick auf die Eisbären ganz besonders, oder?
Ja, auch wieder Wahnsinn. Die Eishockey-Welt und der Zufall, ja, die waren damals meine beiden Trainer. Serge damals als Cheftrainer und der Riech als Assistenztrainer beziehungsweise sportlicher Leiter oder Manager, wie auch immer. Und war für mich als erste DEL-Station super, wirklich mit einer der schönsten Jahre, die ich hatte. Hatte damals auch in Hamburg sogar noch 2 Jahre verlängert. Und dann die Eishockey-Spezialisten wissen, was dann passiert ist in Hamburg. Wurde die Lizenz leider auch abgegeben. Nee. Aber ja, der Zufall dann, dass mein Bruder jetzt in Berlin dann die gleichen Leute wieder dabei hat. Ja, wo die Entscheidung bei meinem Bruder kam, war natürlich auch direkt am Telefon die Frage, wie ist der Serge, wie ist der Riech, da konnte ich natürlich ein bisschen ein paar Informationen geben.
Es ist mittlerweile kein Zufall mehr, glaube ich,
ja.
wie das alles in der Welt, also gewählt vonstatten geht.
Zu deiner Hamburg-Zeit warst du als Förderlizenzspieler auch oft in Bremerhaven unterwegs. Es war damals die meiste Saison in der DEL2. Trainer war Thomas Popiesch, der jetzt auch heute noch an der Bande steht in Bremerhaven und sie zum Hauptrundentitel geführt hat. Ist das so ein kleines Eishockey-Wunder für dich?
Man kann es, glaube ich, schon als Wunder sehen. Wobei ich sagen muss, dass Bremerhaven, seit die in der DEL sind, natürlich auch eine super Arbeit gemacht haben. Jedes Jahr das Viertelfinale erreicht. Konstant besser geworden. Und das hilft natürlich auch, wenn da ein Trainer seit, ja, ich weiß gar nicht, welche Saison war das, 15, 16? Müsste 15, 16 gewesen sein. Arbeitet da seit der Zeit eng zusammen und Bremerhaven mit Alfred Prey und Hasselbeck, ja. Machen einfach eine gute Arbeit. Von daher trotzdem immer noch ein Wunder, aber irgendwie auch nicht, weil sie einfach darauf wirklich sehr gut hingearbeitet haben und immer einen Kader zusammenstellen, der das schaffen kann. Von daher sind die auf jeden Fall dieses Jahr Titelfavorit Nummer 1, würde ich sagen, fast. Auch wenn mein Bruder in Berlin spielt. Aber nicht, wenn dich nach 52 Spieltagen da oben absetzt bzw. festgespielt hast, dann sind es ganz klar die Nummer 1 auf den Titel.
Wie waren denn so für dich die ersten Schritte in der DEL?
Das war, ja, auch ins kalte Wasser gesprungen. Es war gar nicht so abgemacht oder geplant. dass ich doch so viele Spiele in Hamburg in der DEL spiele. War von Anfang an dabei und habe wahrscheinlich überzeugt und durfte dann 36, 38 Spiele spielen, bis dann ich dann doch nochmal nach Bremerhaven in die DEL 2 gegangen bin für 10 Spiele. Aber die Erfahrung war super und wie schon gesagt, für mich eines der schönsten Jahre. Damals auch meine Frau oder jetzige Frau dann da kennengelernt. Von daher, Hamburg, ich kann nur positiv davon erzählen.
Ja, Stefan Traum auch.
Ja.
Als Hamburger.
An wem konntest du dich denn damals sportlich orientieren? Wen gab es denn da?
Ja, Christoph Schubert war mein Verteidigungspartner damals. Der mir natürlich, Schubi muss man auch nicht viel Zusatz sagen, NHL gespielt, auch im Ausland gewesen, in Europa, dann in Deutschland mit den Freezers. So einen erfahrenen Mann an der Seite zu haben, hilft natürlich enorm. Ansonsten auch andere Spieler wie, ich meine, in der Liga jetzt David Wolf, Jerome Flake damals, war eine super Truppe, die wir da hatten.
Gerade Verteidiger, du hast mit ein paar Legenden zusammengespielt. Christoph Schubert hast du erwähnt. Es war dann in Köln natürlich Christian Ehrhoff oder Nationalmannschaftskapitän Mo Müller. Uwe Krupp als Coach ist natürlich auch eine Verteidigerlegende in Deutschland. Was hast denn du da mitgenommen für dein Spiel?
Ich glaube, man lernt immer. Also egal, ob es im Training ist oder wenn man die Jungs dann auch im Spiel sieht oder als Verteidigungspartner hat. Ich würde noch Alexander Sulzer dazu nehmen, der damals in Köln gespielt hat, der jetzt in Bremerhaven Co-Trainer ist und auch Teil des Erfolgs ist, der ja auch Teil von der Nationalmannschaft, von dem Erfolg ist. Und Sulzi, Mo, Müller, Ehrhoff, das sind natürlich alles Spieler, die alles bis sehr viel erreicht haben in ihrer Karriere. Und wenn man mit denen tagtäglich zusammenarbeitet oder an der Seite hat. Ob es jetzt auf dem Eis ist oder neben dem Eis im Kraftraum, ich glaube, da müsste man schon ganz blöd sein oder sich blöd anstellen, wenn man dann nichts lernt oder nichts für die Zukunft mitnimmt.
Gibt es was Spezielles, was du mitgenommen hast?
Das ist jetzt, mit Sicherheit, aber da jetzt was rauszunehmen, schwer. Schwer.
Also, das ist das Gesamtpaket, oder?
Ja, ich würde sagen, man nimmt wirklich das komplette Paket mit.
Kommen wir zur Saison 2017-18, damals in Frankfurt. 44 Spiele, 33 Vorlagen. Wie viele davon waren für CJ Stretch?
Einige, glaube ich sogar. Ich glaube, unser Powerplay damals war ja auch eins der besten der Liga. Und da werden schon einige Punkte an CJ gegangen sein, glaube ich.
Du bist ja dann wieder in die Heimatstadt nach Köln zurück. Wie ist es denn, zu Hause zu spielen?
Ja, ich würde sagen, nach dem Jahr Hamburg mit die beste, schönste Erfahrung, die es gibt. Dann noch mit meinem Bruder zusammen zu spielen, der dann auch dazugekommen ist. Und mit alten Bekannten oder alten Freunden, wirklich Hannibal Weizmann als Torhüter, einer mein bester Freund.
War auch schon in Rosenheim im Nachwuchs.
War auch schon in Rosenheim, genau. Und dann in der Heimatstadt zu spielen, die Eltern können zu jedem Spiel kommen, die Großeltern konnten zu jedem Spiel kommen. Man hat die Kölner Haie von klein auf begleitet oder ich war selbst im Stadion. Mein Vater ist schon ins Stadion gegangen, noch in der Lennstraße im alten Stadion. Also Haie-Fans durch und durch und dann als Profi selber für die Kölner Haie zu spielen, das erste Mal durch den Tunnel zu laufen, sage ich jetzt mal, in die Lanxess Arena, Köln Arena, wie auch immer. Ja. Für mich immer noch Köln Arena. Aber absoluter Traum, der da in Erfüllung gegangen ist und dann auch wirklich 4 Jahre oder 3,5 Jahre wirklich eine schöne Zeit zusammen gehabt.
Spürt man dann auch ein bisschen Druck?
Ich glaube schon, ich glaube, jeder Spieler identifiziert sich ja anders mit einem Verein. Und wenn du dann gerade als aus Köln geboren für die Kölner Haie spielst, das ist einfach nochmal anders, glaube ich. Du willst einfach noch mehr, sage ich mal, glaube ich, für den Verein tun, weil es einfach dein Verein ist, den du seit 20 plus Jahre begleitest. Von daher.
Ja. bin einige Male in Köln gewesen. Ich habe die Stadt schon ein bisschen miterlebt. Es gibt den FC, es gibt die Haie. Also die Leute sind unwahrscheinlich stolz drauf. Ich kann mir das schon auch schwer vorstellen, wenn man ein bisschen Spieler aus der Heimat ist oder aus der Stadt. Und man wird ja, wenn man durch die Stadt geht, immer wieder mal erkannt und angesprochen. Und wenn es dann mal vielleicht nicht laufen sollte.
Ja, genau. Also mit dem Erkennen, da sind, glaube ich, die FC-Profis doch haben deutlich schwereres Leben, aber wenn es dann halt mal nicht läuft, dann tut es natürlich umso mehr weh als Kölner, würde ich sagen. Und wir hatten ja da auch in Köln echt ein paar schwere Zeiten und eine schwierige Saison. Und das ist dann schon schwer, damit umzugehen. Und für einen persönlich, das macht schon was mit einem.
Kommen wir immer mehr in die Gegenwart, springen wir nach 2021. Da ging es für dich mal kurz nach Kassel, unter anderem wieder mit Lukas Laub, Dennis Schäferin und Stefan Tramm.
Ja, die Namen werde ich wahrscheinlich nicht mehr los, die drei.
Gibt's Albträume
heute. Ja, genau. Wahnsinn. Das war ja damals in der Corona-Saison, damals, wo die DEL doch recht spät erst angefangen hat. Und damals kam der Kontakt zu Kassel zustande. Die DEL2 hatte früher begonnen. Und ich glaube, als Spieler willst du immer spielen, Training, das nervt einen dann doch schon irgendwann. Und deswegen war ich dann, glaube ich, für 4 Wochen mit dem Marcel Müller und Moritz Müller aus Köln praktisch ausgeliehen oder wie man auch immer sagen will, nach Kassel. Wieder mit Luki, ja, wieder mit dem Trami und Dennis, also Wahnsinn.
Danach haben sich 2 Saisonen in Krefeld nochmal angeschlossen. Das war aber nicht mehr das Krefeld, das du von vorher gekannt hast.
War eine sehr schwierige Zeit. Ja. Du hast schon gesagt, nicht das Krefeld, was ich kannte, aber gut, ich wusste natürlich, auf was ich mich eingelassen habe oder ich unterschreibe ja nicht blind irgendwo. Trotzdem war es sehr schwer. Ich glaube, viele wissen, was da in Krefeld, dass da sehr turbulente Zeiten waren.
Großer Personalwechsel.
Sowohl
außen als auch auf dem Eis.
Genau, und mit dem Abstieg natürlich aus der DEL auch ein sehr schlechtes Ende genommen. Wollte dann unbedingt in Krefeld bleiben, einfach nach dem Abstieg, um den Aufstieg auch wieder direkt zu schaffen. Ja. Was auch wieder mit sehr vielen personalen Wechsel stattgefunden hat und alles. Ich weiß gar nicht, wie viele Trainer ich in Krefeld hatte. Es waren bestimmt, wenn man zusammenrechnet, 6, 7, 8 Trainer in 2 Jahren oder vielleicht sogar noch mehr. Das ist als Spieler dann auch nicht einfach oder als Team. Aber ja, ich hoffe für Krefeld oder für die Jungs, die jetzt da sind, dass es sich irgendwann wieder einfängt und dass Krefeld da als Standort auch wieder ein bisschen drauf aufbauen kann.
Aus dieser Zeit in Krefeld stammt übrigens auch das letzte Tor von Dominik Tiffels. Weißt du noch, wann und gegen wen?
Das war gegen Dresden im Halbfinale, Viertelfinale, meine ich. Oder? Ach so.
Genau, wir haben jetzt die Hauptrundenspiele.
Ach so, die Hauptrundenspiele waren dann gegen Augsburg
wahrscheinlich. Wow.
Ja, so viele Tore habe ich ja nicht, so viele Tore schieße ich nicht. Da erinnert man sich ein bisschen leichter an die
geschossenen
Tore. Ja. Ja, wobei, da muss ich dann auch zu meiner eigenen Verteidigung sagen, jetzt in Bayreuth war natürlich mit der Verletzung, die ich hatte, nicht nur das Ganze drumherum in Bayreuth war schwer. Ich hatte mich ja vor der Saison, direkt vor dem ersten Saisonspiel verletzt, Schlüsselbein gebrochen mit OP und allem und war 12 Wochen raus. Dann braucht man auch erstmal wieder ein paar Spiele, um reinzukommen überhaupt. Und dann waren es ja auch nur noch 10 Spiele, bis ich dann nach Rosenheim gegangen bin. Von daher, meine 1, 2 Tore, die ich normalerweise schieße, habe ich ja jetzt noch Zeit für.
Ja, sehr schön. In Rosenheim hast du zumindest schon mehrfach mal das Gestänge getroffen. Also du bist schon nah dran. Was passiert denn, wenn du mal triffst? Komplette Eskalation oder?
Gar nicht. Also würde man wahrscheinlich jetzt denken, aber nee, da bin ich eher emotionsloser als der ein oder andere. Aber natürlich freue ich mich, aber die Freude nach außen ist doch eher sehr, sehr gelassen.
Okay.
schließen wir mal das zweite Drittel ab, gehen wir ins letzte Drittel, in die entscheidende Phase. Also nicht nur bei uns, sondern auch bei den Star Bulls. Mittwoch um 19.30 Uhr das erste Playdown-Spiel im Rofa-Stadion gegen die Bietigheim Steelers. Sicher ist auch, dass es am Freitag in Bietigheim weitergeht und gelingt dem Schlusslicht mindestens ein Sieg, dann würde es am Sonntag in Rosenheim auf alle Fälle noch zu einem dritten Spiel kommen. Soweit ist einmal die nähere Planung. Den Star Bulls fehlen zwei Siege zum Klassenerhalt. Das macht der neue Modus. Abgesehen davon, dass es Rosenheim hilft, wie findest du den?
Wie finde ich den Modus? Eigentlich positiv, weil ich finde schon nach 52 Hauptrundenspiele sollte es schon irgendwie einen Vorteil geben für die Mannschaften, die bis zum Ende irgendwie noch für die Playoffs gekämpft haben. Und man hat es ja auch in der Vergangenheit gesehen, gerade letztes Jahr mit Bayreuth waren auch abgeschlagen Letzter in der DL2 und haben es dann doch in den Playdowns dann noch geschafft. Von daher würde ich schon sagen, dass das ein gutes Zeichen ist, dass die Hauptrunde auch mit reinspielt. Und nichtsdestotrotz muss man die zwei Spiele dann, den Vorteil, den man sich erspielt hat, das muss man dann doch noch umsetzen. Ne?
Rosenheim trifft ja als Tabellenelfter auf den Tabellenletzten Bietigheim, die auch relativ weit abgeschlagen waren. Wieso muss man denn trotzdem vorsichtig sein vor diesen Spielen?
Ja, weil man hört es ja immer wieder, egal ob Playoffs oder Playdowns, das ist eine komplett neue Saison. So sehen wir das immer. Egal, was davor passiert ist. Wir haben jetzt bis zum Schluss um die Pre-Playoffs gekämpft, was natürlich auch Kraft gekostet hat und was natürlich dann auch mental, wenn man es dann nicht schafft, so einen kleinen Downer in die Mannschaft bringt. Und Bietigheim hatte natürlich sehr viel Zeit, sich genau auf diese Zeit vorzubereiten. Die wussten, glaube ich, schon relativ früh, dass es nichts wird. Haben dann ja auch Personal gewechselt, neue Trainer bekommen und nochmal einen Co-Trainer bekommen. Und konnten sich genau auf das Spiel oder die Spiele, die sie jetzt am Mittwoch starten, vorbereiten. Und deswegen, unterschätzen darf man da keinen. Der Modus mit der 2-0-Serienführung ist natürlich sehr gut und ein großer Vorteil. Nichtsdestotrotz, ich war auch schon auf der Seite, eine 3-0-Serienführung aus der Hand zu geben. Das geht dann relativ schnell. Deswegen müssen wir da wirklich, Mittwoch 19:30 glaube ich, ne? Müssen wir da voll da sein und unsere Chance direkt hier zu Hause nutzen, um das, um die Serie direkt an uns zu reißen, um die Serie dann auch hoffentlich so schnell wie möglich zu beenden, weil ich glaube, je länger die Serie geht, desto mehr spielt das den Steelers in die Karten und deswegen gibt es da nichts zu unterschätzen.
Marinus, wie siehst du das? Besteht eine Gefahr für Rosenheim?
Ja, meiner Meinung nach absolut. Man weiß nicht genau, wie Bietigheim hier ankommt, wie die spielen, wie fit die sind, wie ausgeruht die sind. Und schon so eine kleine Wundertüte. Und das ist die Gefahr, würde ich sagen. Ist auch so ein bisschen dieses, sie haben nichts mehr zu verlieren. Sie liegen 2-0 hinten sozusagen in der Serie. Sie können befreiter aufspielen, würde ich mal sagen, weil der Druck nicht so groß ist. Weil es eigentlich nicht jeder erwartet unbedingt, dass sie die Serie gewinnen. Von dem her besteht da eine Gefahr. Ich bleibe aber optimistisch und hoffe, dass die zwei Siege dann für Rosenheim schnell erreicht sind.
Dominik, du hast mit Heilbronn Playdowns gespielt. Wie sind denn deine Erfahrungen?
Meine persönlichen Erfahrungen sind nicht so gut. Wir sind ja damals dann sportlich abgestiegen, haben es dann nur in der Liga geschafft, weil aus der Oberliga keiner nachkam, wie auch immer. Aber ja, die Playdowns, wie sage ich das jetzt? Ein absolutes Gemetzel, würde ich sagen. Es geht um alles. Ne? Du willst auf keinen Fall in diese zweite Playdown-Runde, weil je länger du spielst, umso wahrscheinlicher wird es, dass du diesen sportlichen Abstieg näher kommst. Und das wäre natürlich die absolute Katastrophe. Und deswegen, du musst die Serie, wir wollen die Serie so schnell wie möglich beenden. Du hast schon gesagt, Bietigheim, die haben nichts zu verlieren, haben viel geändert. Ich kenne den Boris Blank, den Co-Trainer aus meiner Krefelder Zeit. Cheftrainer ist auch, sind beides so Deutsch-Russen, die haben mit Boris Blank auch immer ein gutes Off-Ice-Training. Ich glaube, die Jungs wurden dann nochmal ordentlich darauf vorbereitet. Deswegen eine Wundertüte, aber ich bin sehr positiv gestimmt, gerade durch die letzten Spiele, die wir hatten. Wenn man sich die letzten 10 Spiele anguckt, ich glaube, wir waren die beste Mannschaft der Liga in den letzten 10 Spielen. Und diesen Schwung und dieses Selbstbewusstsein müssen wir natürlich mitnehmen. Und dann sehe ich eher positiv für uns, dass wir die erste Runde gewinnen.
Du hast Boris Blank gerade schon angesprochen, war schon mal dein Trainer. Für was steht er denn als Trainer? Auf was kann man sich da gefasst machen?
Boris, ja, sehr junger Trainer damals oder immer noch. In Krefeld war er Cheftrainer, jetzt ist er Assistenztrainer, deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie da die Rollen verteilt sind in Bietigheim. In Krefeld hat er doch eher ein sehr ordentliches Eishockey, also sehr strukturiertes Eishockey versucht zu spielen, aus einer guten Defensive raus. Und da müssen wir einfach mal schauen. Bietigheim, wie gesagt, ich weiß nicht, wie da die Rollen verteilt sind bei den Trainern. Aus dem Spiel, was wir gegen Bietigheim schon gespielt haben, die cheaten auch gern mal, lassen einen Stürmer oder einen Spieler mal abhauen, obwohl es die Situation eigentlich nicht hergibt. Deswegen, du hast auch schon gesagt, Überraschung. Wir sind gespannt, werden aber bestmöglichst vorbereitet sein.
Die Star Wars haben das erste Spiel vor heimischer Kulisse. Du hast vorher schon von den Rosenheimer Fans geschwärmt. Bringt dieser Support vielleicht noch die entscheidenden Prozent, die man in diesen Spielen braucht?
Absolut. Also ich glaube, wenn wir hier das erste Spiel gut angehen werden und im besten Fall auch mit einer Führung irgendwie starten, dann ist die Halle voll da, die Zuschauer voll da und das wird uns natürlich enorm helfen und enorm pushen, das Spiel dann zu Ende zu spielen. Also absoluter Vorteil, gar keine Frage.
Von dir wollen wir jetzt auch keine Tipps. Marinus, wie geht's denn aus?
Mein Wunsch wäre ein 2-0, ich tippe aber auf ein 2-1.
Du willst ein freies Wochenende, gell?
auch?
Ja. Ich halte jetzt eigentlich nicht dagegen, ich sage jetzt auch 2-1. Ich denke mal, die Heimstärke von Rosenheim, immerhin Platz 6 in der Heimtabelle, ist einmal sehr, sehr gut. Die letzten Heimspiele hat man auch alle gewonnen. Die Zuschauerkulisse macht da einiges und Bietigheim wird anders auftreten. Brett Wilitschka, ich habe es vorher schon mal angesprochen, ist wieder dabei. Der hat, glaube ich, noch gar nicht gegen Rosenheim gespielt in der Saison. Ist einer meines Ansicht nach ein Top-Ausländer in der Liga. Und die Mannschaft wird fit kommen, aber Rosenheim braucht sich nicht verstellen. Und Rosenheim hat auch im Gegensatz zu vielen Mannschaften in der Saison mit Sicherheit einen kompletten Kader dabei, einen fitten Kader dabei und hat von den letzten 10 Spielen 7 gewonnen. Also die breite Brust muss da sein und ich denke mal auch 2-1 die Serie für Rosenheim dann und damit der Klassenerhalt. Das wäre jetzt so meine Erwartung, meine Hoffnung und Wunsch und ich denke mal, damit, das würdest du sofort unterschreiben.
Ich würde auch ein 2-0 unterschreiben, ja.
Alles klar. Auf jeden Fall, alles zu den Spielen und zu den Star Wars gibt es auf allen Kanälen von OVB Media. Und das war schon fast. Wir haben noch unsere Overtime und ganz entlassen bist du noch nicht, denn zum Abschluss gibt es noch die Frage aller Fragen. Und die ist diesmal mal zweigeteilt. Was sagt denn dir die Zahlenkombination 1, 2, 4, 8?
1, 2, 4, 8,
12. Was hat mit deiner Heimatstadt zu tun?
Köln, okay, 12, 48. Bin ich überfragt.
Du hast es schon damals nicht gewusst.
Es
war dein Bruder Freddy, der das aufgelöst hat.
Okay, also eine historische Frage.
Ja.
Ich kann mich daran erinnern.
Grob. Ich sage nur Kühlbox mit Patrick Ehelechner.
Ja, komme ich jetzt nicht drauf, aber wenn du es mir jetzt verrätst.
Kühlbox Live, der Rundgang mit Patrick Ehelechner vor ein paar Jahren in Köln mit dir und mit deinem Bruder Frederik. Es ging darum, wann denn der Kölner Dom gebaut worden ist.
Ja, peinlich.
Ja, Freddy hat es damals irgendwie schon gewusst, eben mit dieser Zahlenkombination. Er hat immer verdoppelt. Okay. Das war so diese kleine Merkhilfe.
Okay.
1, 2, 4, 8, 1248. Patrick Ehelechner hat es nicht gewusst. Und jetzt kommt die eigentliche Frage aller Fragen, weil ich denke mal, der Patrick war ja schon Podcast-Gast bei uns und wird auch immer wieder mal reinhören. Er hat die Wette verloren und es war in der Kühlbox Live, war immer die Sache, er muss seine Wettschulden bezahlen, aber ich habe es nicht gesehen in dieser Zeit.
Hat er denn seine Wettschulden bezahlt damals?
Gute Frage. Das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Ich weiß, dass wir ihm auf jeden Fall was gegeben haben.
Ja, du hast ihm einen Käppi gegeben und Frederik ein Kölschglas.
Kölschglas, genau.
Genau.
Ob er uns was gegeben hat oder die Wette eingelöst hat, würde ich ihn gerne mal fragen.
Müssen wir noch nachrecherchieren, wenn er wieder im Stadion ist, oder?
Ich würde jetzt eher Nein sagen.
Alles klar, wir werden uns beim Patrick melden, mal schauen, was er dazu sagt.
Perfekt.
Das war Hart gecheckt, der UVB Star Wars Podcast, Folge 28 mit Verteidiger Dominik Tiffels. Vielen Dank, wir hoffen, dir hat Spaß gemacht, Dominik.
Ja, danke schön.
Wunderbar, uns hat es jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Viel Erfolg für die Playdowns. Hauptsache gewinnen, egal in wie vielen Spielen, aber natürlich je schneller, desto besser. Das wäre natürlich der große Wunsch von allen, aber da spielt halt auch ein Gegner auch noch mit. Wir begleiten die Spiele, es wird spannend. Danke fürs Zuhören beim Podcast bei Hart gecheckt. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Servus, ciao.
Ciao, servus. Das war die neue Folge von Hart gecheckt, dem OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Alle Episoden findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Alles Weitere zu den Star Bulls gibt es auf den Angeboten von OVB Media. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.